SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ja, das ist ein Tag, kann man sagen, der in die Geschichtsbücher eingeht heute. Im Bundestag wird Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen und will damit den Weg für Neuwahlen freimachen. Seitdem aus der Ampel hat der Bundeskanzler keine Mehrheit mehr. Erst 6-mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde die Vertrauensfrage gestellt. Also kein alltäglicher Gang in den Bundestag, auch für die saarländischen Abgeordneten, wie zum Beispiel Emily Fons von der SPD.
Als ich gestern vom Saarland aus in den Zug gestiegen bin, war das schon eine ganz besondere Zugfahrt, weil man wusste, man fährt jetzt zur Vertrauensfrage. Es ist keine Sitzungswoche wie jede andere. Schon so eine gewisse Nervosität da, einfach weil man nicht 100% weiß, was passiert. Aber der Weg ist klar, es soll Neuwahlen geben. Das ist wichtig, das ist angekündigt. Und deshalb ja, bin ich sehr gespannt, was ab 13 Uhr passiert.
Klar ist aber auch, die saarländische SPD-Abgeordnete Fons wird dem Bundeskanzler ihr Vertrauen aussprechen. Saar-FDP-Chef, Bundes- und Bundestagsabgeordneter und Ex-Staatssekretär im Verkehrsministerium wird vermutlich anders stimmen. Oliver Luxitsch.
Ich habe schon vieles mitgemacht im Deutschen Bundestag, aber das ist jetzt auch was Neues. Aber ja, am Ende des Tages war es notwendig. Ich bin ja auch von meinem Amt zurückgetreten, obwohl das auch für mich persönlich Nachteile hat, weil ich schon der Meinung bin, dass ja ein Jahr weiter so mit der Ampel Stillstand und Streit wäre keine Lösung gewesen. Ja, und insofern gehe ich davon aus, dass es dann heute keine Mehrheit für den Kanzler geben wird und wir dann im 23. Februar eine Neuwahl haben.
Was die AfD dagegen macht, das wurde im Vorfeld diskutiert. Es wurde vermutet, dass die Fraktion für den Kanzler stimmen könnte, um damit den Vorgang der Vertrauensfrage zu sabotieren. Die Grünen-Fraktion hat deswegen angekündigt, sich bei der Abstimmung heute zu enthalten. Der saarländische AfD-Abgeordnete, der sieht die Abstimmung heute pragmatisch. Christian Wirth.
Auf der einen Seite begrüßt man das wegen des Misserfolges der Politik. Auf der anderen Seite ist es bedauerlich, dass seit Wochen die Arbeit des Bundestages lahmgelegt wird. Was jetzt kommt, ist klar, das ist der Auftakt zum Wahlkampf. Und so wenig wie wir Herrn Scholz als Kanzler wollen, wollen wir auch Herrn Merz, der sich nicht einmal klar positionieren kann, ob er Herrn Habeck als Wirtschaftsminister verhindern möchte oder mit ihm zusammenarbeiten möchte.
Da hört man bei Wirth auch schon ein bisschen den Wahlkampf durch. Die CDU auch im Saarland ist schon mittendrin im Wahlkampf, obwohl die Neuwahlen ja noch keine beschlossene Sache sind. Dazu der saarländische Abgeordnete Markus Uhl.
Ja, wir gehen mit großer Motivation in diesen Wahlkampf. Wir sind jetzt ganz viel schon auf den zahlreichen Veranstaltungen vor Weihnachten unterwegs gewesen, ansprechbar für die Menschen und werden ab dem 2. Januar mit ganzer Kraft Gas geben, mit Infoständen, mit Plakatierungen etc. Und natürlich dann die Leuten davon versuchen zu überzeugen, dass wir die besseren Ideen für unser Land haben.
Heute wird Bundeskanzler Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Sollte ihm die Mehrheit der Abgeordneten nicht das Vertrauen aussprechen, kann er beim Bundespräsidenten Steinmeier die Neuwahlen beantragen. Eine Woche nach dem Unfall mit dem Güterschiff an der Schleuse zwischen Cochem und Koblenz haben im rheinland-pfälzischen Müden heute die Notschleusungen begonnen. Bei dem Unfall war ja ein mit Schrott beladenes Schiff nahezu ungebremst in die Schleusentore gefahren. Die Reparatur soll voraussichtlich bis Ende März dauern. Und mehr als 70 Schiffe warten im Moment darauf, von Saar und Mosel auf den Rhein fahren zu können. Seit heute Morgen also wieder Bewegung auf der Mosel. Katrin Freisberg beobachtet die Notschleusung. Frau Freisberg, ja, wie läuft's denn?
Also die erste Notschleusung hat gut funktioniert. Gegen 8:30 ist das erste Schiff, die Allegria, in die Kammer reingefahren und gegen 10:30 ist der Frachter aus der Kammer wieder rausgefahren in Richtung Rhein. Da lief wirklich alles nach Plan und dementsprechend erleichtert war auch der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saarlahn, Albert Schöpflin.
Das war ein richtig gutes Gefühl, weil das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir sind vorsichtig optimistisch, dass es jetzt auch so weitergeht.
Ein zweites Schiff, ein leerer Tanker, liegt schon vor der Schleuse und wartet darauf, in die Kammer reinfahren zu können.
Aber wie aufwendig ist denn das Ganze, also dieser Vorgang der Notschleusung?
Ja, aufwendig ist so ein Durchgang auf jeden Fall. Ein Kran muss ja zuerst mehrere Stahlbalken aufeinander stapeln, die das demolierte Schleusentor ersetzen. Dann läuft die Kammer voll. Dann kann das Schiff reinfahren, dann wird hinten das intakte Tor geschlossen und der Druck in der Kammer sorgt dann dafür, dass das Wasser durch einen schmalen Schlitz zwischen den Stahlbalken rausfließt und sich der Pegel senkt. Dann muss der Kran die Stahlbalken wieder Stück für Stück rausheben und am Schluss kann das Schiff rausfahren. Das dauert mehrere Stunden. Mit einem intakten Schleusentor dauert das gerade mal 20 bis 30 Minuten.
Aber wie sicher ist das Ganze denn? Kann da nicht auch was schiefgehen?
Ja, schiefgehen kann schon etwas. Zum Beispiel, dass der Kran die Stahlbalken nicht exakt aufeinander setzt und dann passt es nicht. Da muss er sie wieder rausheben. Dadurch würde sich so ein Schleusengang schon erheblich verzögern. Ja, und klar, hier sind Taucher in Aktion, schwere Schiffe und großes Gerät. Ich denke, da besteht immer ein Risiko, dass etwas schiefgehen kann. Ich habe aber den Eindruck, bislang läuft alles gut. Hier sind Profis am Werk und die haben ja das Ganze gut im Griff.
Notschleusung an der kaputten Schleuse zwischen Cochem und Koblenz. Damit sollen die mehr als 70 auf Mosel und Saar festsitzenden Schiffer befreit werden, sodass sie Richtung Rhein fahren können. Bis Ende des Jahres will man damit durch sein. Das ist wirklich ein dickes Ding. Die SVE, der Underdog, seit Jahren auf Platz 1 der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum ersten Mal in der Geschichte des Elversberger Vereins, der ja vor ein paar Jahren überhaupt erst in die dritte und dann in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, ist das schon eine Sache, kann man sagen. Und die Leute in Elversberg sind natürlich richtig stolz.
Das ist genial für mich.
Das ist ja super, man gönnt es Jahr. Wenn sie haben ja schwer dafür geschafft.
Super. Sensationell. Unerwartet, aber schön.
Die Spielweise, wo die haben, finde ich toll. Und der Trainer finde ich einzigartig.
Für die zählt nicht, denke ich mal, das Geld steht in dem Vordergrund, so wie das in der meisten Vereine mittlerweile ist, sondern einfach, die haben Spaß am Spielen. Und die Gewinne gehen die erste auf und verliere gehen die untere, lassen sich dort davon aber nicht beeindrucken. Und das funktioniert einfach, das passt.
Der erste Platz in der zweiten Liga gerade sehr umkämpft. Gleich 9 Vereine konkurrieren darum. Innerhalb eines Spieltags könnte die SVE also wieder im Mittelfeld landen. Wir haben die Leute trotzdem mal gefragt, wie wahrscheinlich sie den Aufstieg halten.
Ehrlich gesagt hoffe ich es nicht, weil ich glaube, wenn sie hochgehen, dann sind sie wahrscheinlich irgendwo im unteren Feld und so lieber in der Zweitliga oben mitspielen. Glaube ich, da haben sie mehr davon, wie wenn sie aufsteigen.
Ein guter Zweitliga-Platz ist besser als ein schlechter Erstligaplatz.
Wenn sie im Mittelfeld sind, bin ich froh. Die Konkurrenz ist schon ziemlich groß. Also wenn man holt, das sind ja fast nur ehemalige Bundesliga-Vereine drin der zweiten Liga. Ne?
Aber so wie sie drauf sind im Moment, könnte man es ja vermuten. Ne?
Also wir hoffen, dass die dann in die erste Bundesliga dann drin kommen, genau.
Ja, ob das auch was wird. Also zumindest wird das letzte Spiel des Jahres am Freitag zeigen, zu Hause gegen Schalke 04. Moment. Ja, SV Elversberg auf Platz 1 der zweiten Fußball-Bundesliga. Heute startet in London die Darts-Weltmeisterschaft. Mit dabei 6 Deutsche, so viele wie noch nie. Und natürlich ist auch der saarländische Darts-Profi Gabriel Clemens am Start. Für ihn startet die WM am Donnerstag. Clemens, das ist der Mann, jetzt nochmal kurz zur Erinnerung, der für das bisher beste deutsche Ergebnis bei einer Darts-WM gesorgt hat. Vor 2 Jahren, Sie erinnern sich sicherlich, war Clemens ja völlig sensationell ins Halbfinale eingezogen und war dort erst am späteren Weltmeister Michael Smith gescheitert. Das hat uns alle damals vor die Fernseher gezogen. In diesem Darts-Jahr lief es für den German Giant nicht immer so rund, aber kein Grund für Pessimismus, sagt er.
Ergebnistechnisch, glaube ich, ein bisschen durchwachsen, aber generell spielerisch war es gar nicht so schlecht, finde ich. War jetzt nicht viel Unterschied zu dem Jahr vorher spielerisch. Hier und da waren ein bisschen Probleme mal auch mit der Auslosung oder so natürlich. Habe oft gegen Top-16-Spieler direkt gerade in den ersten Runden von den Turnieren gespielt. Aber ja, trotzdem hätte ich mit Sicherheit das ein oder andere Spiel mehr gewinnen können.
Stundenlanges tägliches Training stand für Gabriel Clemens vor den Titelkämpfen auf dem Programm und trotzdem sagt er, eigentlich gibt es, wenn es losgeht für ihn, dann auf der Bühne keinen großen Unterschied zu anderen Turnieren, auch wenn es eine WM ist.
Das Turnier hat natürlich einen höheren Stellenwert wie die anderen Turniere, aber trotzdem im Endeffekt ist es ja auch, ich gehe auf die Bühne, spiele Darts und mache ich bei jedem Turnier, von daher bereite ich mich immer gleich vor.
Seine erste Partie, ich habe schon gesagt, am Donnerstag. Sein Gegner steht noch nicht fest und wird in der Partie zwischen dem Niederländer Sonnevold und dem Waliser Owen ermittelt. Wenn es dann am Donnerstag vor rund 1000 feierwütigen Besuchern auf die Bühne geht, dann ist für den German Giant klar, was zählt.
Gut spielen. Wenn ich gut spiele, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, am allerhöchsten. Und ich habe meinen Fokus ist jetzt einfach auf das erste Spiel. Das will ich gut bestreiten und dann wird man sehen, was nach Weihnachten dann ist.
Heute geht die Darts-WM los. Das Finale ist erst im neuen Jahr, am 3. Januar. Wer weiß, vielleicht kann es ja einer der 6 deutschen Starter, kann vielleicht für eine Überraschung sorgen. Und warum eigentlich nicht wieder der Saarländer, der Saarwellinger Gaga Clemens? Das Das Jahr geht so langsam zu Ende, Zeit also, darauf zurückzuschauen. Das machen wir ja traditionell bei SR3 gemeinsam mit unseren Reporterinnen und Reportern. Los geht's mit dem Thema Verkehr. Auf der Schiene gab es ja viele Einschränkungen und große Pläne. Der Busverkehr rollt mit weniger Getöse, aber zu oft ja nicht ganz so verlässlich. Zu viele Zuständigkeiten, zu wenig Tatkraft, findet meine Kollegin Carmen Bachmann.
Das hätte man kommen sehen müssen. Die alten Saarbahnen sind mittlerweile 30 Jahre alt, die neuen bei einem anderen Anbieter bestellt. Ersatzteile gibt es nicht mehr und so fährt die Saarbahn seit Monaten mit einer stark dezimierten Flotte. Weniger Verbindungen, nur ein Zugteil pro Fahrt. Morgens zum Schul- und Bürobeginn sind die Bahnen übervoll. Ein nerviges Trauerspiel, das noch lange anhalten wird. Erst 2027 soll die Flotte komplett erneuert sein. Hätte alles nicht so laufen müssen, hätte man vorausschauender geplant. Einer Landeshauptstadt nicht würdig, schrieb ein Hörer. Auf dem Land drumherum sieht es oft nicht besser aus. Ein Flickenteppich an Zuständigkeiten. Land, Landkreise und Kommunen. Wer betreibt eigentlich welche Buslinien? Wer ist zuständig für Planung und Fahrten? Viel zu viele Player in unserem Miniland. Im Verkehrsministerium weiß man das und möchte den öffentlichen Personennahverkehr verbessern. 2021 kam immerhin schon mal ein einheitlicher Tarif für das gesamte Saarland. Damals wurde auch noch von der GroKo der Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Den arbeitet die SPD-Alleinregierung weiter ab. Das ist lobenswert. Dranbleiben, weiterarbeiten, das ist der Arbeitsmodus, den eine Landesregierung liefern muss. Und so muss es jetzt auch mit den möglichen Bahnreaktivierungen gehen. Notfalls auch mit finanziellen Zugeständnissen für die betroffenen Gemeinden. Vom Großen ins Kleine. Beim Deutschlandticket funktioniert dieser Weg. Vom Bund, den Ländern und Kommunen aufgedrückt, gelingt eine kleinteilige Zusammenarbeit. Die Einnahmen werden anteilig an jeden einzelnen beteiligten Verkehrsbetrieb ausgezahlt. Wer das schafft, sollte sich auch künftig auf landkreisübergreifenden Busverkehr einigen können. Das Deutschlandticket wackelt, ist nur bis Ende 2025 gesichert. Es hat aber gezeigt, dass ein gutes Angebot auch angenommen wird. Die Voraussetzung, damit sich immer mehr Menschen im Alltag für die Nutzung des ÖPNV entscheiden, ist ein Liniennetz, das eine gute Erreichbarkeit des Zielortes in einer angemessenen Zeit und ohne größeren Planungsaufwand ermöglicht. So sagt es Mobilitätsministerin Petra Berg. Es mangelt also offenbar nicht an der Erkenntnis. Gute Erreichbarkeit in angemessener Zeit ohne großen Aufwand. Der ÖPNV im Saarland aus einer Hand würde das liefern.